Der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims.
Folge 50. Neujahrsansprache. Part 3.
Na, Tobi?
Na, Nico? Long time no see.
Stimmt ja gar nicht. Nur long time no hear für die da draußen. Ich habe gerade mal geschaut, letzte Folge knapp ein Jahr her.
Ein Jahr?
Ein fucking Jahr.
Haben wir das schon mal im März in der Neujahrsansprache gehalten?
Nee, die war im April letztes Jahr.
Haben wir danach noch was gemacht oder war das nur die Neujahrsansprache?
Es ist noch eine Folge zwischen der Neujahrsansprache. Lennart war noch da.
Ah, das war schön.
Lennart Rosa, sehr gut geklickte Folge. Lohnt sich auch immer noch reinzuschauen. Wir haben jetzt hier neue Features. Wir haben Soundeffekte in den Hintergrund gelegt, damit das so ein bisschen urbaner wirkt. Damit das wirkt, als wären wir in der Großstadt, obwohl wir nur in Köln sind.
Ja, vor allem in Köln-Mülheim. Also gerade da hat man ein sehr urbanes Lebensgefühl hier.
Ja, ich habe kurz überlegt, ich würde die Straße nicht verraten, aber es ist tatsächlich soweit, dass in dem Haus, wo Tobi wohnt, wo wir uns gerade befinden, eine Wohnung frei war und dass ich da eingezogen bin vor ein paar Monaten.
Und da haben wir jetzt hier ein Studio reingebastelt.
Das ist die erste Version, nennen wir es Studio. Ich muss aufhören, mit diesem Gummiband rumzuspielen, da sieht man das die ganze Zeit.
Ja, weil das ist das zweite Feature, wir filmen uns.
Das ist ja, das ist das erste Mal per Video. Ich würde sagen, einen Tag vor Audio-Release hauen wir das auf YouTube raus, dass die ganzen Neugierigen schon mal reinschauen können. Und dann kann man solche Clips raushauen, weißt du, wo so ganz pathetisch irgendwas, lege ich noch so ein bisschen Musik drunter, wo du irgendwas ganz Wichtiges sagst, was irgendwie ein bisschen gegen die moderne Welt geht, so ein bisschen zu konservativ ist, so ein bisschen masochistisch ist, was auch nie eine Frau sagen würde, außer sie wird dazu gedrängt, weißt du, sowas kann man jetzt machen, dann kann man das rausklippen und auf Instagram hauen und damit berühmt werden.
Aha, auf TikTok läuft das nicht, ne? Das geht nur Instagram und YouTube.
Ich weiß nicht, ich habe den Schritt zu TikTok noch nicht gewagt.
Ich auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Also ich muss gestehen, Instagram habe ich ja dieses Jahr ein bisschen erkundet.
Jeden Tag TikTok. Ein neues Zauberreel. Ja, folgt Tobi Rudolf und folgt Zauberei und Bier, aber das macht ihr ja sowieso schon.
Anders würde die doch von diesem Podcast nur von Freunden und Familie empfohlen bekommen, ne? Sonst würde man den doch, oder findet man uns sonst?
Würden Freunde und Familie das hier empfehlen?
Gute Frage.
Ich meine Inhalte, also da sind wir dagegen. Da kann sich erstmal keiner beschweren.
Wir sind jetzt nicht prinzipiell dagegen, wir meiden sie nur großzügig.
Meistens, ja. Weiß nicht, ja, doch, kann man weiterempfehlen. Empfiehlt es allen, die ihr mögt, wenn euch der Podcast gefällt. Und sollte euch der Podcast nicht gefallen, dann.
Empfiehlt es Leuten, die ihr nicht mögt.
Genau.
Um den gleich rauszuhauen, das Gag Tourette.
Das war kein Gag Tourette, das war bewusst gesetzt. Aber jetzt hast du es ein bisschen abgewertet. Schade. Ja.
Sag mal, möchtest du. Nee, ja.
Was?
Möchtest du das Bierchen aufmachen?
Ein Bierchen? Ja, ich habe mir ein Bierchen geholt und Tobi meint, oh geil, kann ich was abhaben? Kein Problem, hups.
Bumm.
Jetzt habe ich meinen Flaschenöffner, der liegt da unten. Wenn ich da jetzt hingehe, ja, das ist ein richtiger, das stimmt. Achtung. Klang das gut?
Nee.
Schade.
Klang auch nicht schlecht, aber.
Du kriegst einen Schluck ab in das Original-Zauberei- und Bier-Merchandise-Glas.
Vor allem hast du das Bier mit dem wohl teuersten Flaschenöffner, den ich jetzt besitze.
Wie viel hast du bezahlt für diesen Flaschenöffner?
Das müsste ich auf der Rechnung nachgucken.
Hast du es bei einem Zauberhändler gekauft?
Ja, aber da war ja noch was bei.
Achso, der war quasi Beilage zu einem
Trick. Der war Beilage zu einem Trick, genau.
Das wäre mal eine Idee für einen Podcast. Wir machen so einen Online-Shop auf und dann reden wir über die Produkte, die wir gerade im Shop haben, was wir so empfehlen können.
Dann geben wir ehrliche Empfehlungen und Abratungen. Ja, das würde, ja, glaube ich, mega ankommen.
Das würde durch die Decke gehen.
Das würde ja wirklich, ja.
Wir hatten auf jeden Fall
drei Hörer.
Macht keiner bisher, ne?
Nee.
Nee, gut. Marktlücke.
Sonst Prost. Können wir aber auch Profi-Tipps geben. Hier, Prost. Tschüss. Tipps für auftretende Zauberprofis oder die es werden wollen.
Ich glaube, dafür sind wir selbst noch nicht Profi genug, um uns das anmaßen zu können.
Wir als Newcomer, Halbprofis, Amateure.
Ja, ich wurde jetzt mit 30 das erste Mal als Newcomer bezeichnet. Das weiß nicht, wie, also fühlt sich okay an, ist witzig.
Ist Newcomer sein altersabhängig? Du meinst so, weil mit 30, aber du kannst ja mit 30 Newcomer sein.
Kannst du mit 60 auch noch Newcomer sein?
Ja, klar. Ja, wenn du, das machen ja sehr viele Zauberer, mit 50 Tricks entdecken und dann zur Zauberei kommen.
Ja, aber jetzt, ich habe gerade an Christoph Waltz gedacht, den Schauspieler, der sein Leben lang Schauspieler war, mittelerfolgreich, sage ich jetzt mal, also hat schon Rollen gehabt und so und dann bei Tarantino mitgespielt hat und dann seinen großen Durchbruch hatte. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja dann, wie gesagt, der Durchbruch, der hat ja schon 20, ist kein Newcomer mehr. Der ist ja halt schon 30 Jahre im Business gewesen.
Ja, aber der ist kein Newcomer, weil er halt so lange im Business war.
Ja, ich bin ja auch schon seit 20 Jahren im Business. 18, sorry.
Ja.
Nicht, dass es am Anfang gut war oder irgendwas, aber seitdem ich 12 bin, ist die Zauberer jeden Tag Thema gewesen.
Ja gut, aber ab wann hast du dann auch, wann hast du dann die Auftritte gemacht, wo du gedacht hast, oh, das sind so richtige Auftritte, so richtig, richtig. Es war nicht mit 12.
Nee, da warte ich noch drauf tatsächlich. Nee, das ist Kokettieren. 17, da waren wir doch schon 16, 17, da fing das so richtig an.
Mhm.
Das ist immer noch nicht heißt, dass ich mich damals gut fand, aber da waren es größere Auftritte. Da hat man auch schon mal für 200 Leute auf einer Weihnachtsfeier 20 Minuten gezaubert und sich gefragt, warum die einen im Jahr drauf wieder gebucht haben und sowas. Mhm. Aber ja, so hat es angefangen.
Ja, okay. So ein Erwachsenwerden in der Zauberei. Man fängt an als kleiner Zauberer. Irgendwann ist man Novize. Ist dann die Steigerung Amateur, Hobbyist. Ist andersrum, ne? Du bist erst Amateur, dann Novize.
Mir fällt gerade bewusst, wir haben so den Drang, alles immer so zu benennen, ne?
Ah,
weißt du noch, die allererste Folge, wo du Lokito zu Gast war?
Ja.
Der übrigens, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sein erstes Album rausgebracht hat auf Spotify. Lokito, hört es euch an, es ist großartig.
Mhm.
Gibt auch schöne Musikvideos bei YouTube. Da können wir mal eins von, hier Stadtmucke können wir in unsere YouTube-Playlist packen.
Stimmt, mittlerweile ist dann ist tatsächlich unsere ganze Wohnung auf YouTube.
Ja.
Ah nee, ein Zimmer nicht.
Szenen,
das bleibt geheim, das
ja, Zimmer. Ja, das Schlafzimmer, das wollen wir nicht zeigen. Szenenweise wurde hier in der Wohnung gedreht. Tobi hat uns die netterweise zur Verfügung gestellt. Kommt in unsere YouTube-Playlist, findet ihr auf Zauberei und Bier, da wo auch dieses Video zu finden sein wird, auf YouTube und geht ihr auf Playlist. Das ist die Zauberei und Bier-Playlist, da haben wir Videos reingepackt. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr euch anschauen wollt, schaut da rein.
Ja, ja, und wenn ihr dafür, da gibt es tolle Easter Eggs, da gibt es wirklich tolle, tolle Videos. Eins haben wir in letzter Zeit häufiger geguckt. Also wir sind, glaube ich, weiß nicht, 20% der Klicks und Views verantwortlich.
Ich müsste mal nachschauen, wie viele Views das insgesamt hat. Aber klickt euch durch die Playlist, ihr werdet wissen, welches Video wir meinen, glaube ich. Also,
auf jeden Fall.
Das wird gut. Ja, und zu größeren Auftritten. Elephant in the Room, wir kommen gerade aus den Bonner Zauberwochen, die du mit dem Magischen Zirkel Bonn organisiert hast. Jetzt zum 10. Mal, du hast es übernommen. Und wir haben die Gala im Jugendtheater in Bonn gespielt. So, ich weiß nicht, 400 Leute knapp. Bisschen weniger. Und wir beide haben das Ganze moderiert. Tolle Kollegen waren da. Also das ist gerade das Gefühl, dass wir noch, das war unser letzter Auftritt, das ist 2 Tage her.
Ja, es waren 3 Shows.
Ja.
Es war am Samstag und am Sonntag 2. Und das waren spannende 3 Shows. Da wollte ich eh noch mit dir drüber geredet haben, weil das war eine Samstagabendsgala. Also um 19:30 ging es los. Um 10 waren wir da raus. Also heftig Programm. Und Sonntag um 11 war die erste und um 15 Uhr die zweite.
Ja.
Und ich finde es immer spannend, wie unterschiedlich das Programm ist. Lass uns mal auf 3 sagen, welches Publikum dieser 3 Shows uns am liebsten war, ohne die jetzt, also so, wo wir das beste Gefühl in der Show hatten.
So schnell kann ich das nicht.
Dann denk kurz drüber nach. In der Zeit kann ich ja noch ein bisschen ausholen.
Sag mal, wer alles dabei war, dass die Leute mal so wissen, was für Stars wir am Start hatten.
Also
Newcomer.
Ich fange an mit der fabelhaft geführten Regie von André Beck. Der hat uns da die Tage unterstützt und das Programm zusammengestellt, die Proben organisiert und die ganze Show, also ne, Regie geführt. Und als Stargasts hatten wir Alison Wanda dabei, die mit ihrer Meisterschaftsnummer da dabei war. Den unfassbar tollen Lukas Kaminski. Wir hatten Cassis dabei, den Jugendmeister der Manipulation. Mit dabei war Marc Martel, Bonner Lokalmatador, wenn man so will. Monsieur Brisse-Berger war mit am Start und die Zaubertrickser. Wir haben moderiert, das haben wir schon gesagt. Und habe ich ihn vergessen? Ich glaube, das war's, ne? Es müssten alle gewesen sein, die aufgetreten sind.
Ich glaube, ich kann es sagen. Ich muss hinterher noch ein bisschen Kontext zu geben, aber so, du hast die Frage war nach.
Ich schreibe es erst auf, bevor du es sagst, nicht, dass
wann,
es dann.
Wann war das beste Publikum von den 3 Shows? Samstagabend, Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag?
Genau. Ne? Und das Schlechteste im Sinne von das Trägeste. Das schreibe ich ja auch.
Oh, das habe ich mir besser.
Fang mit dem ersten an.
Es war keins träge.
Wir fangen mal mit dem ersten an.
Auf 3? Gleichzeitig.
Ich habe es aufgeschrieben. Du kannst es sagen, dann kann ich jetzt sagen, was ich aufgeschrieben habe.
Okay, jetzt ein bisschen Druck wieder rausgenommen. Samstagabend.
Das fandst du das besser?
Ich glaube, am insgesamt von allem betrachtet, ich hatte eine Nummer, die nicht so gut ankam, die war aber auch doof gesetzt. Das würde ich jetzt nicht auf das Publikum münzen.
Am Samstagabend jetzt?
Genau. Trotzdem, und das ist der Kontext, den ich geben wollte, glaube ich, dass ich als Figur in unserem Duo Sonntag in den beiden Shows besser ankam. Es lag aber auch, glaube ich, daran, da wir ein paar, oder unser Regisseur ein paar Sachen umgestellt hat zum Besseren, wir ein paar Nummern ausgetauscht haben, weil so ist das ja immer bei einer Gala. Man kommt zusammen und es ist das Schöne, wenn man mehrere Shows hat, da kann man gucken, was funktioniert, was hat nicht so funktioniert und kleine Anpassungen machen, hat ein völlig anderes Ergebnis.
Ich habe das Gefühl, dass es daran lag, dass der Kinderanteil höher war am Sonntag. Und deine Figur in unserem Duo besser für Kinder funktioniert hat, besonders mit diesen ziemlich gut gesetzten Witzen, den etwas albernen und nicht versauten. Hättest du die versauten gemacht, wärst du durch gewesen.
Wollte gerade sagen, hätte ich das komplette Programm gezeigt, dann ja.
Hätte ich hier das Ei machen, irgendwas anderes machen müssen. Aber genau, ich habe Sonntag 11 Uhr aufgeschrieben.
11 Uhr, okay.
Das war mit Abstand das beste Publikum von den dreien, fand ich. Die wirkten, als ob die am meisten Bock hätten, die haben am lautesten gelacht. Der Applaus war nicht am stärksten, aber das ist ja auch nicht unbedingt ein Merkmal für, hat es denen gefallen, aber die Reaktionen waren heftig am Sonntag. Die haben am lautesten gestaunt und gejubelt und gelacht und
Das ist häufig so, dass man sagt dann immer, ja, die Leute haben das total gefeiert, den Tag, den Trick oder da nicht, die haben nicht geklatscht. Das, der Applaus, also die Lautstärke der Leute ist nicht immer der ausschlaggebende Punkt. Das haben wir auch bei den Corona-Shows gemerkt, wo man lernt, ohne Applaus zu spielen, irgendwie vor der Kamera. Dass man die Nummern konzipiert und darauf vertraut, dass das so gut ist oder so funktioniert, wie man sich das erdacht hat oder mehrfach ausprobiert hat, da kriegst du ja keinen physischen Applaus zurück.
Ja, oder weniger. Und da habe ich einen direkt interessanten Punkt, einen Begriff, den ich gerne prägen würde.
Ich bin total gespannt.
Ja, kannst du auch. Ich hole ganz kurz ein bisschen aus, bevor wir zu dem, das passt hier nämlich jetzt perfekt. Und zwar war ich im Blackpool. Und da war im Seminar ein Begriff.
Ganz kurz zum Kontext. In Blackpool findet einmal im Jahr einer der größten Zauberkongresse überhaupt statt. Ganz viele Händler, die Tricks verkaufen, Seminare werden gegeben, Shows werden gespielt.
Machen wir alles gleich. Nee,
nur, dass die Leute wissen, wenn du jetzt über Blackpool redest.
Ich war im Seminar. Und da hat jemand einen Begriff für ein Phänomen verwendet, den ich nicht unterstützen will. Er hat über eine Geschichte erzählt, ob sie wahr ist oder nicht, wie jemand, als Hitler an der Macht war, ein Autor aus Amerika zu Hitlers Reden gefahren ist und sich da in die Masse gesetzt hat. Also eigentlich ein politischer Gegner von Hitler, der sich aber mal angucken wollte, was alle an dem so finden und wie das mit den Reden, ne, um sich das mal ein Bild von zu machen. Der saß dann in einer von Hitlers Reden und hat dann bei sich bemerkt, wie er am Ende so ein bisschen mitfieberte und auch so ein bisschen mitgrölte und irgendwann dann realisiert hat, dass er eigentlich überhaupt nicht diese Meinung vertritt, aber mit ergriffen wurde von dieser Hysterie. Und da hat dann der...
Den gleichen Effekt, bevor du es weiter ausführst, den kenne ich. Es gab mal ein Jahr, da bin ich aus Grund von Gruppenzwang mit ins Fußballstadion gegangen. Und eigentlich mag ich diesen ganzen Hass und die Hetze und der Rassismus, der da so stattfindet, ganz dezent, das mag ich nicht. Das ist nicht meine Welt. Fußball finde ich interessant, aber dieses Ganze
voll bei dir.
Zwischendrin. Und das war aber auch, ich stand dann da und habe mitgegrölt. Hinterher habe ich mich gefragt, was habe ich denn da eigentlich gegrölt? Ja. Wie gesagt, ich war 16.
Man singt dann auch mit und alles. Parolen gegen Leute, die man eigentlich gar nicht kennt oder nichts hat.
Knackpunkt war dann tatsächlich, als dann irgendwelche Affengeräusche gemacht wurden, als ein farbiger Spieler auf dem Feld war, wo ich danach nie wieder ins Stadion gegangen bin. Aber das erinnert mich gerade daran. Das ist
gute Haltung, gutes Statement. Aber genau, da wird man so mit ergriffen. Und die Theorie, die er das benannt als Hitlers Hysteria, also Hitler-Hysterie, was nicht um, es beschreibt nicht Hitlers psychischen Zustand, sondern eher diese Hysterie, die entsteht, wenn Leute eng gepackt in diesen Reden saßen, die sehr emotional ergreifend, wie auch immer, waren. Mhm. Aber die saßen ja gestapelt in den Sälen, also Knie an Knie, Schulter an Schulter, eng bei eng, was in dem Stadion ja auch der Fall ist. Da quetschst du dich ja in so Ränge irgendwo mit ganz vielen Menschen, die du nicht kennst. Und diese enorm hohe Dichte an Menschen führt dazu, dass die Stimmung gut verbreitet, wohingegen bei den Corona-Shows oft sich überhaupt keine Stimmung und Lachen verbreitet hat, weil die Leute alle mit 3 Meter Abstand zum nächsten saßen. So, und deswegen, also an dieser Theorie, finde ich, ist schon einiges dran. Das merken, glaube ich, auch Comedian. Das merkt man, wenn du in einem Kino auftrittst, wo die Leute gemütlich im Sessel sitzen mit einem großen Abstand, dann überträgt sich nicht so eine schöne Stimmung. Und ich wollte ein neues Wort dafür. Und Philipp Rixen hatte den großartigen Vorschlag, lass uns das doch Packungsdichte nennen. Je enger die Leute zusammengepackt sind, desto höher die Packungsdichte, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Stimmung überträgt.
Okay, du hast vorhin nur das Wort Packungsdichte im Vorgespräch gesagt, da dachte ich, oh Gott, was kommt da?
Was kommt jetzt?
Ja.
So, was heißt, immer wenn man sich so einen Saal anguckt, kann man sofort sagen, okay, hier ist jetzt eine sehr niedrige Packungsdichte, da weiß ich, die werden eventuell einfach nicht so laut klatschen oder lachen. Was nicht heißt, dass die Show schlechter war, aber eventuell überträgt sich halt so eine Atmosphäre nicht so gut. Also du kannst ja auch in einem Kino eine geile Show haben, hast aber das Gefühl, dass sie überhaupt nicht gelacht haben oder überhaupt nicht geklatscht haben oder überhaupt nicht gestaunt
aber,
haben.
Aber hilft es, das zu benennen, oder müssen wir uns einfach frei davon machen, dass wir auf lauten Applaus aus sind?
Nee, ich glaube, man muss es nur bedenken, wenn man sich dann fragt, hört's denn jetzt nicht? Also du kannst ja auch, das war nämlich jetzt in der Sonntag 15 Uhr Show so, da saßen die ein bisschen gemütlicher und es wirkte auch so, obwohl es genauso voll war, als ob die alle mental weiter voneinander weg waren. Irgendwie, die waren alle am Träumen so ein bisschen.
Aber Sonntag war auch laut.
15 Uhr, ja. Nee, fand ich nicht.
Das also war ich muss dazu sagen, ich habe vorgestern Nacht alle Shows, wir haben die aufgenommen, geschnitten. Mhm. Also die Reaktion waren an unterschiedlichen Stellen, ja. Und nicht jeder Eck kam gleich an. Aber insgesamt war bei allen Shows eine ziemlich gute Stimmung.
Vielleicht haben sie ja bei mir nicht so viel reagiert am 15 Uhr. Deswegen
und deshalb ist das dir so hängen geblieben, ja.
Das kann sein, dass ja einfach meine
Parts. Ich weiß auch nicht mehr, eine der drei Shows, das hatte ich noch das Gefühl, da warst du ein bisschen aufgekratzter als bei den anderen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht deckt sich das ja.
Ich meine, das war die 11 Uhr Show, wo ich noch so viel Energie und hektisch war.
Stimmt,
und
da bin ich gar nicht reingekommen.
Ja, das habe ich überkompensiert.
Wir haben die erste Show haben wir so begonnen damit, dass wir rauskamen. Und ich so, na ihr, alles gut. Und fand ich gut, wollte das wieder machen, haben wir natürlich nicht drüber gesprochen. Ich komme raus, atme ein, will sagen, na ihr. Da hat Tobi schon 5 Sätze gesagt.
Herzlich willkommen zu den 10 Monaten, schön, dass ihr hier seid.
Ja, ich bin gar nicht reingekommen. Aber so ist das halt manchmal.
Ja, ich sag auch nur guten Abend.
Ja. Guten Abend, Bonn. Grüße an Alison Wonder. Das ist mein Lieblingsclip. 11 Uhr, wir kündigen sie an aus Berlin. Alison Wonder kommt raus. Guten Abend, Bonn. Um 11 Uhr morgens. Das hat mich eiskalt erwischt, Backstage.
Ja, waren ein paar schöne Momente dabei. Ja, viele. Sehr genau. Packungsdichte. Einfach nur bewusst machen, um das abzuschließen. Das kann man anpacken, wenn man das möchte. Stühle enger stellen, wie auch immer. Aber man muss es sich vielleicht einfach nur bewusst machen, dass, wenn Reaktionen ärmer sind, einer der Faktoren sein könnte.
Ich denke gerade noch mal einen Schritt weiter. Bin ich völlig dabei. Je enger die Leute sitzen, je voller der Raum ist, natürlich muss die Grundlage dafür da sein, zu jubeln oder irgendwas. Ne? Ja. Wenn du absolute Scheiße zeigst, wird es schwierig. Aber ich als Zuschauer habe schon gerne so ein bisschen Platz um mich rum, gerade wenn ich eine Show im Theater schaue. Also nicht, dass ich dem anderen halt Knie an Knie sitze, sondern dass man vielleicht die Arme noch mal auf der Lehne ablegen kann oder sowas, weißt du?
Ja, aber gerade das gilt ja so ein bisschen. Ich kann verstehen, dass du das gern hast. Erinnerst du dich an den Saal von Penn & Teller? Das war auch Schulter an Schulter, eng bei eng. Wir standen ja ein bisschen weiter hinten.
Also wir standen, ich kann es nicht beurteilen, wie die
Sitzplätze
waren.
Die waren so eng alle gepackt. Es ist ja klassisch für diese Theater auch. Hier das Theater in Blackpool ist auch, da waren so zwei Räume, die waren echt sehr eng alle gestellt. Das hat schon auch ein bisschen Absicht. Und ich finde das auch erstmal ein bisschen komisch, wenn man da ist, aber man vergisst ja die Leute auch sehr schnell. Und das ist dann schon sehr stimmungsübertragend, wenn man dann fühlt man sich eventuell schnell als eine Gruppe, wenn der Künstler, die Künstlerin das auch beabsichtigt, hervorzurufen.
Ja, ne, ich wollte anmerken, es könnte auch den gegenteiligen Effekt haben. Aber im Prinzip, ja, wie gesagt, Zustimmung.
Ja, wenn es schon zu warm wird zum Beispiel.
Wenn's so ja, richtig oder warm wenn der ist Typ neben dir so ohnehin schon so ein bisschen unangenehm riecht oder sowas und du dann direkt dran bist.
Ja.
Das kann alles reinspielen.
Aber du, davon hat man ja nicht, im Bestfall doch nicht so viele. Also es sind ja eher Einzelfälle, oder? Also das ist ja dann ein sehr lokaler Effekt, wohingegen die ganze also gerade im Stadion hast du ja einen Haufen Menschen, die eventuell, ohne denen jetzt so das unterstellen zu wollen, aber...
Ja, aber mega unangenehm im Stadion. Würde ich auch nicht mehr reingehen.
Aber die Stimmung ist immer am Kochen.
Ja, aber da wird Scheiße skandiert und Hass verbreitet. Also dann hat das da den gegenteiligen Effekt. Vielleicht wäre es friedlicher im Fußballstadion, wenn die Leute mit ein bisschen Abstand sitzen würden.
Oh, ich sehe schon, du löst da. Also, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir so viele Fußballfans.
Es gibt bestimmt einige Fußballfans, aber das ist ja schön an
Fußball.
Das Schöne an Fußballfans ist.
Stimmt ja gar nicht.
Die allermeisten Fußballfans können ja reflektieren und gehen nicht sofort auf 180, weißt du? Die hören das und denken sich, ja, ist was dran, denke ich beim nächsten Spiel mal drüber nach. Das ist ja schön an den Fußballfans. Das sind sehr gebildete Menschen. Die meisten, die allermeisten. Ausnahmen gibt es natürlich. Das ist ein Reel, das wir raushauen können, oder? Danach werden wir gecancelt.
Weiß nicht, Digga. Zumindest von den Fußballfans, was ja in Deutschland nur ungefähr 70 Millionen sind.
Ja, wie viele Menschen leben in Deutschland? 800 Millionen, das ist ein verschwindend geringer Teil. Ich bin nicht so gut in Mathe, muss ich dazu sagen.
Ja, ja, natürlich bist du nicht so gut in Mathe. Na klar, ja. Das habe ich schon gemerkt. Es wird dann doppelt. Ich bin erstaunt, wie wenig Leute auf diesen doppelt so schwer Gag. Wir haben einen neuen Gag im Programm.
Wo ich nehme das nicht als Gag wahr, tatsächlich.
Es ist, ich finde es unfassbar witzig. Und ich meine, dass meine Homies aus dem Physikstudium, die würden abbrechen vor Lachen, würde ich behaupten.
Ja, aber das ist das Problem. Die gehen nicht in öffentliche Shows.
Doch, tun sie wohl.
Wow.
Um ein paar Klischees zu bedienen.
Ja, gut.
Heute bist du aber richtig auf.
Nee, das ist ein unterhaltsamer Podcast.
Ich habe gegen die Physiker jetzt. Da waren nicht mehr viele Gruppen jetzt.
Ich sag dir warum. Wir haben angefangen, so zu erzählen, und wir alle beide. Und ich dachte, okay, auf der Bühne sind wir so locker und hauen erstmal alles raus. Und jetzt geht dieser Podcast hier gerade weiter. Merkst du, jetzt haben wir eine Dynamik. Jetzt ist wieder ein bisschen Feuer drin. Es war so zu professionell und das sind wir nicht.
Das ist einmal so die richtigen Provokanten. Ja.
Weißt du, wir machen kein schönes Studio. Wir setzen uns vor eine weiße Wand und filmen das. So ist das Erste, was man auf der Filmschule lernt.
Ja, und weil mir Nägelnagel neue Zauberbücher.
Ja, warte, ich stelle das Spiel hier nochmal. Das 11-12-Euro-Spiel, die Monarchs.
Kannst du auch hier die Butterflies noch dazu stellen. Da freut sich der... André, nee, nicht.
Nee, keine Bicycle-Werbung hier.
Da so blöd. Das hat die anderen hier in einem wunderschönen.
Einmal bunt. Und noch einmal bunt. So, ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, Schleichwerbung, aber es ist kein Schleich, das ist einfach nur Werbung.
So, nur damit ihr dann, dass ihr beruhigt schlafen könnt, den neuen Gag, den ich erwähnt hatte. Nico zeigt das Zeitungszerreißen im Programm. Und was Nico macht, ist beweisen, wie stark er ist. Er faltet die Zeitung, also er reißt sie einmal in zwei Teile und dann faltet er sie zweimal und dadurch wird es doppelt so schwer als sein Text.
Aber es ist doch eigentlich richtig.
Nein.
Es ist doppelt so schwer, würde ich sie einmal falten.
Aber das kommt darauf an, wo du sie zerreißt. Guck mal. Hier ist ein Stück Papier. Ne?
Ich hätte es fast verstanden, jetzt hast du diesen Satz gesagt.
Hier ist ein Stück Papier. Und wenn ich das jetzt so durchreiße, ist es einmal so schwer. Wenn ich es hier über dran lege, zweimal so schwer. Wenn ich es falte und hier zerreißen würde, sind das vier Layers, also viermal so schwer, nicht doppelt so schwer. Weil vorher hast du es ja so zerrissen.
Gib mir mal einen Zettel. Also das ist die Zeitung, ich zerreiße sie einmal.
Genau, das in der Mitte.
Lege sie zusammen und sage, ich falte sie nicht nur einmal. Das wäre jetzt Schwierigkeitsstufe Nummer 1.
Das ist jetzt schon doppelt so schwer wie gerade.
Aber ich beziehe mich ja auf diese Faltung und sage, nee, ich falte sie zweimal, dann wird es nämlich doppelt so schwer, als wenn es wäre, wenn ich es nur einmal falten würde.
Ja, das natürlich, aber es wird viermal so schwer wie zum Einzellayer. Es sind vier Layers, die du zerreißt. Es ist
aber so weit denkt ja keiner. Es ergibt doch völlig Sinn, was ich sage.
Punkt. Niemand denkt so weit. Das ist so lustig
eigentlich. Es ergibt doch total Sinn, was ich sage.
Ja, nee, Sinn gibt es schon, aber es ist trotzdem witzig zu sagen, hier ist ein Layer, wir falten es zweimal und jetzt ist es doppelt so schwer. Nee, es ist ja eigentlich viermal so schwer als zum ersten Layer, als zum einfachen Zerreißen.
Das nenne ich Semantik, da verzetteln wir uns jetzt. Also das ist...
Warte. Ist für
dich... Ich finde es halt witzig, weil du das anmerkst und keine Reaktion kommt. Das finde ich halt so...
In der 11-Uhr-Show hat eine Person mega laut gelacht. Ja. Und das war eine tolle, toller Mensch war das.
Und grundsätzlich mag ich ja Nischenwitze. Also so Witze, deshalb finde ich das auch in Ordnung. Also ich nehme das nicht so als Gag wahr, aber es ist halt witzig, dass es so wenig Reaktion hervorruft. Ja,
jetzt mal ernsthaft, guck mal. Das ist Stufe 1.
Ja.
Stufe 1.
Genau.
Dann ist das
hier. Und dann falte ich es einmal.
Stufe 2.
Und sage, ich falte es nicht nur einmal, sondern zweimal. Dann wird es nämlich doppelt so schwer.
Nee, ist ja viermal so schwer. Es ist jetzt viermal so schwer, wenn ich das jetzt erreiche. Nee,
das ist die Schwierigkeitsstufe, die ich aime.
1, 2.
Und das wäre doppelt so schwer wie das hier.
Das
beschreibt dieser Satz.
Okay, aber das ist ja schon doppelt so schwer wie das davor.
Ja, aber darauf gehe ich ja gar nicht ein. Der Satz ist intakt.
Ja, aber warte mal. Du sagst, okay, wir haben hier Seite 1.
Vielleicht müssen wir das rausschneiden. Vielleicht lassen wir es auch nur im Video drin, wenn die Leute sehen können, wie wir die Zettel falten.
Ja, ich glaube, man kann dem folgen, dass man sagt, man faltet es einmal auf einmal, zweimal.
Ja, ich denke auch. Ich wollte es nur mal anmerken, alle, die das hören, ihr könnt euch auch das Video anschauen, wenn wir es freigeben. Mal gucken, ich habe es noch nicht gesehen.
Aber du entscheidest allein, ob wir es freigeben. Also
Ich habe gesagt, ob wir das freigeben.
Und dann hast du gesagt, ich habe es noch nicht gesehen.
Ja.
Was doch impliziert,
dass ich nicht beurteilen kann, ob ich von meiner Seite aus es freigeben würde oder nicht.
Naja, verstehe.
Versuche mich hier nicht rhetorisch zu kriegen. Das klappt nicht.
Poetisch oder Schreibtisch, ne?
Das war die letzte Folge. Ja.
Poetisch.
Vor einem Jahr mit Jan Imhoff.
Ja. Da hat er die Kühlschrankpoesie gesehen. Ja.
Gesehen.
Das klebt ja in meinem Kühlschrank.
Ach, das war das. Ja, jetzt komme ich wieder mit. Warum bist du auf den Gag eingegangen?
Weil der neue Programm ist und wir über das Publikum geredet haben bei den Bonner Zauberwochen.
Und das erste Mal
ich wollte das jetzt noch zu Ende ausführen, weil du mich wieder unterbrochen hast mit einer Info, die ich nicht vorenthalten wollte. Wie bei der zweiten Show, das muss ich auch erzählen. Da war eine von den Zaubertricksern, die Lydia, die einen großartigen Job gemacht hat, die zum zweiten, ersten, zweiten und dritten Mal auf der Bühne stand in dem Wochenende. Und in der letzten Show konnte ich nicht ausreden und wollte in der Abmoderation von den Zaubertricksern sagen, ja, und das, und Lydia übrigens, die stand heute zum, und dann hat Nico einen schönen Gag gemacht und mir das Mikrofon weggerissen, weil wir ja schon die Handsender hatten und aber auch das Mikro, also das Headset an, und er wollte testen, was von beiden wie funktioniert. Und
ich muss dazu sagen, ich habe nicht zugehört, was du gesagt hast. Ich habe nur gesehen, wie du das Headset anhast und das Handmikro in die Hand nimmst, ohne dass es laut ist, weil das Handmikro nimmt man ja dazu, wenn es so laut ist, dass das Headset nicht mehr ausreicht. Und habe mich dann einfach, und es war halt sehr witzig, so zwei Mikrofone gleichzeitig zu sprechen, so ohne Grund.
Für dich hat nämlich niemand gelacht, aber ich fand es auch nicht schlimm, weil die Situation hätte witzig sein können. Wir haben es durchgezogen, aber dann sind wir sofort ins Finale gegangen, ohne aufzulösen, was denn jetzt mit Lydia war. Und dann haben wir das Finale gemacht, sind von der Bühne gegangen, wir standen vorne, wie wir das bei den Zauberwochen ja immer machen. Und dann kam eine Frau auf mich zu, ein bisschen ungehalten, und schrie mich an, was ist denn jetzt mit Lydia? Was ist mit Lydia?
Und dann habe ich erklärt, würde gerne wissen, ob sie sich wirklich angeschrien hat, aber...
Ich wünschte, ich hätte ein Video, es war unfassbar witzig. Sie war wirklich nett sympathisch, aber doch sehr...
Ich hatte auch einen schönen Moment, als wir die Plakate vorne unterzeichnet haben. Da waren halt viele Kinder und wir haben Plakate rausgegeben und die ganzen Künstler haben unterschrieben, wenn die Kinder das wollten. Und natürlich habe ich immer nach dem Namen gefragt und groß drüber geschrieben für Paul, für Jan.
Ach, du warst das.
Und da war ein Junge, ich habe damit zumindest angefangen. Ich glaube, die anderen haben es dann Gott sei Dank übernommen. Was machst du nochmal persönlich? Das finde ich schön.
Ja, ist eine schöne Idee.
Und dann hat ein Mädchen halt ihren Namen gesagt. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Name es war, aber er war ein bisschen komplizierter. Und ich habe zur Sicherheit einfach nur mal nachgefragt, wie er geschrieben wird. Ob ich das auch richtig schreibe. Ne? Ist ja nichts, sehr doof, wenn da falsch geschrieben da draufsteht. Das war so ein 6-jähriges Mädchen oder 7. Also gerade in der Schule, würde ich sagen. Und dann meinte sie zu mir, du bist nicht nur schlecht in Mathe, du bist auch schlecht in Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ey...
Aber ich habe ein 1er, Abi.
Das fand ich irgendwie ganz süß.
Das ist witzig.
Ach, ja, Bonner Zauberwochen. Nächstes Jahr wieder. Wir werden euch informieren und vielleicht werden auch noch ein paar Videoschnipsel gepostet. Wir haben, wie gesagt, alle drei Shows einfach mal prophylaktisch mitgefilmt.
Ja. Ja, ja. Oh, das war aber auch echt ein Ding. Das war schön. Also auch mal so auf der... Also ich mache da ja schon seit Ewigkeiten mit, also eigentlich schon seitdem ich im Zirkel bin, seitdem ich laufen und denken kann, aber immer halt nur maximal zweiter Vorsitzender und eigentlich hat alles immer Ulf gemacht, Ulf Bürger. Das war mal auch spannend, jetzt dann alles von der Perspektive zu sehen. Als
mir macht sowas ja unheimlich viel Spaß, solche großen Dinge zu organisieren. Mhm. Mit einem gewissen Chaos mache ich das, aber ich finde, das gehört dazu.
Gewisses Chaos?
Ja, ja, ich finde es doof, wenn das alles zugeordnet läuft.
Ja, ist das nicht... Das wichtigste Element für große Veranstaltungen?
Nee.
Nein.
Nein. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man sich ganz... Natürlich muss man organisiert sein, das meine ich gar nicht. Und wissen, was zu tun ist. Und gewisse Deadlines müssen eingehalten werden. Aber ich glaube, wenn man sich so die ganz großen Namen anguckt, die so Festivals organisieren oder so, da ist so eine gesunde Portion Chaos mit dabei. Ja, ganz viele unvorhersehbare Faktoren, auf die man dann lernt zu reagieren. Das ist das, was ich meine. So dieses, dass man nicht gleich Panik schiebt, wenn das Essen leer ist, fast leer ist. Am ersten Tag war ja noch eine Menge da dann am Ende. Und dass man sagt, okay, Essen ist fast leer, dann machen wir das für morgen und dann ist das geklärt. Kein Vorwurf, das war das erste Beispiel, was mir in den Kopf kam. Ist kein Thema, das dies Jahr stattgefunden hat, aber es hätte halt passieren können.
Ja, aber... Dieses ganze Chaos, was da entsteht, ist ja nicht vorsätzlich. Das geschieht ja eh. Also das passiert doch in dem Prozess des...
Und ich behaupte, ich bin ganz gut da drin, mit Chaos umzugehen. Mhm. Nicht zu nah an mich ranzulassen. Außer man ist auf der Autobahn und stellt fest, okay, fuck, ich bleibe jede Sekunde stehen, der Tank ist ja fast leer. Weil man sein Handy vor die Tankanzeige gelegt hat, um das Navi zu benutzen. Nee, das würde mir nie passieren, aber das würde mich stressen tatsächlich innerlich. Ja. Muss mal checken, wie viele Punkte ich in Flensburg habe. Ich glaube, ich kann inzwischen wieder einen kriegen, aber ich war mal so hoch, dass ein weiterer Punkt hieß Führerschein weg. Komplett.
Kann man das einsehen?
Einmal im Jahr darfst du es kostenlos einsehen.
Ja, verstehe.
Und es gibt ganz viele Seiten, wenn man das googelt, die Geld dafür haben wollen.
Die dir dann das für dich nachgucken und einmal sagen, hier.
Ja, genau. Die Anfrage stellen quasi. Krass. Okay. Wie bei der Schufa. Gibt ja auch ganz viele Firmen, die wollen Geld haben.
Ja, aber das kannst du ja immer gratis anfordern.
Einmal im Jahr.
Ach nur?
Ist eine private Organisation. Wie lange haben wir schon aufgenommen?
30 Minuten.
Da machen wir noch ein bisschen.
Ja,
weil... Da kann man nämlich schnippeln und so...
Wir haben jetzt über die Garn und das Publikum gesprochen. Das war insofern auch spannend, weil wir schreiben hier mal groß dran, ey, ist ab 12. Ist keine Kindershow, ist familienfreundlich, aber Altersempfehlung ab 12.
Und das wird oft nicht gesehen und es ist natürlich das Bild der Zauberei gehabt. Wenn Zaubergala im jungen Theater ist, was sich hauptsächlich an junges Publikum richtet, denken natürlich viele Familien, oh, das ist eine Familienshow. Was es gewissermaßen auch ist, aber ein gewisses Grundalter wird vorausgesetzt, weil halt auch mal ein Spruch unter die Gürtellinie kommt oder halt mal Sachen sind, die man vielleicht als 60-jähriges Kind noch nicht so verarbeiten kann wie als 12- oder 15- oder 16-Jähriger.
Ja, und... Es ist ja, also es geht ja auch nicht darum, dass wenn du eine Familie bist, wo halt ne, das eine Kind noch unter 12 ist, mein Gott, dann ne, kannst du ja trotzdem hingehen. Also das ist ja jetzt nicht das Ding. Es geht eher darum, dass echt sehr viele Kinder in dem Programm waren. Was nicht schlimm ist. Es ist total schön, aber es ist auch sehr merkwürdig, dass 50% des Publikums unter 12 war. Also das, anscheinend spricht die Show sehr viele Familien mit zwei Kindern an. Oder die Leute haben mehr Kinder bekommen, die im jungen Theater. Also
andersrum gefragt, meinst du, eine solche Zaubergala könnten wir mit nur Erwachsenen vollkriegen?
Ja klar, natürlich. Wohl wahr.
Okay.
Wieso nicht?
Frage, ich glaube das auch, aber dachte mal an das Dilemma anschließen. Ich glaube, es liegt stark an der Spielstätte. Weil, wie gesagt, das junge Theater Bonn macht Theaterstücke für das junge Publikum. Das ganze Programm ist auf, das ist halt das Konzept. Mhm. Und wenn da dann die Zaubergala stattfindet, finde ich es schon also logisch, dass das viele auf Familien zieht.
Ich habe das Gefühl, dass ab 12 eine Altersbeschränkung ist, die als nicht so ernst gesehen wird.
Warum?
Naja, weil im Kino, wenn es ab 12 ist, dann kann es ja trotzdem reingehen. Weil es ja trotzdem nicht so schlimm.
Ist ja eine Empfehlung auch nur, ja.
Ja, wobei ein FSK ist ja ein hartes Limit. Aber das ab 12 kannst du ein bisschen biegen. Wenn die Eltern dabei sind, kannst du da immer noch mit reingehen. Aber für ein FSK 18 kannst du nicht mit deinen Eltern reingehen.
Ich glaube, FSK steht übersetzt, korrigiert mich, wenn das nicht 1:1 stimmt, freie Selbstkontrolle oder freiwillige Selbstkontrolle?
Kann sein, aber...
Und das zählt tatsächlich nur für dann die ab 18 Sachen, dass da nur mit Begleitung reingegangen werden darf. Diese ab 12 oder ab 6, das ist freiwillige Selbstkontrolle.
Ja, aber ab 16 ist doch, als ob du mit dem... Also dass du mit dem 6-Jährigen in den Film ab 16 kommst.
Ich bin ja nicht komplett drin, aber ich bin da mal drüber gestolpert und habe gedacht, ah, okay, das ist gar nicht so festgeschrieben. Hm.
Da unterlege ich dann anscheinend einem Aberglaube. Ich dachte immer, dass das schon ein hart durchgesetztes Limit ist, was die Eltern brechen und biegen können, wenn sie dabei sind. Aber dass ein Kino schon sagt, hey, der Film ist ab 12, dein Kind ist 6. Bist du sicher?
Mit Eltern kommst du auf jeden Fall rein.
In alle Kategorien mit allen Altern?
Ich würde fast sagen, ja. Ich würde aber auch behaupten, dass der Fall, dass ein 30-jähriges Elternteil sein 2-jähriges Kind mit in Saw 24 nehmen möchte, das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario.
Also, das ist bei 22, kein Stress.
Da gibt es halt diese freiwillige Selbstkontrolle. Können wir mal gleich googeln und dann danach reichen?
Ja, finde ich spannend.
Dann gibt es hier einen harten Cut. Und dann wisst ihr das. Aber jetzt noch nicht, oder?
Nee. Hätte ich jetzt auch gar kein Interesse dran.
Das zu wissen.
Das ist ja schon Wissen, was mich erst betrifft, wenn ich ein 6-jähriges Kind hätte, oder?
Das stimmt. Und du selbst bist aus dem Alter raus, dass du dir darüber Gedanken machen musst.
Was willst du denn jetzt damit sagen?
Na, ab 21 gibt es keine großen Einschränkungen mehr, außer willst auf eine Ü30-Party. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema.
Stimmt.
Ich glaube, die ganzen Raucherkneipen in Berlin und so, in NRW darf man ja nicht, aber in Berlin und so, die sind ab 21 offiziell. Und das ist so das letzte Limit, das ich, glaube ich, kenne.
Hier gibt es auch ein paar Raucherkneipen.
Nee, komplett, also nicht offiziell. Also es gibt, wir nennen die Läden jetzt nicht, es gibt Bad Abend Rauchen, aber in Nordrhein-Westfalen ist meines Wissens nach komplett Rauchverbot.
Aber was ist denn eine Shisha-Bar? Ist da auch eine Raucherkneipe?
Nee, das ist tatsächlich eine Ausnahme.
Das ist eine Ausnahme? Ja. Was? Ja. Darfst du in der Shisha-Bar eine Zigarette rauchen?
Nein.
Crazy. Na gut, nächstes Thema. Seminare. Zauberseminare.
Willst das du ist mir jetzt mal? Erstmal ein sehr breit gefächertes Thema.
Ja.
Also Zauberer, es gibt verschiedene Kategorien von Zauberer, die Seminare geben. Also Seminare gibt man grundsätzlich, um irgendwas, was man erarbeitet hat, weiterzugeben und auch um damit Geld zu verdienen, weil man zum Beispiel Kunststücke, die man entwickelt hat oder verbessert hat, verkauft, weil man ein Buch verkauft. Und für die Seminare selbst kriegt man auch Geld. Das heißt, ich würde immer behaupten, es gibt verschiedene Kategorien von Leuten, die das machen. Einmal die, die da wirklich das Geld drin sehen. Ist, glaube ich, ein großer Anteil. Und dann gibt es aber auch die, die wirklich aufgrund der Anerkennung oder aufgrund der Begeisterung für die Sache das Wissen weitergeben wollen. Würde ich mal so grob unterscheiden. Was wolltest du eigentlich fragen?
Ich wollte dich fragen, was für dich ein gutes Seminar ausmacht. Mich hat neulich der Raphael, ein Freund von mir, ein lieber Typ, gefragt, hey, was macht denn für dich, Tobi, ein gutes Seminar aus? Und da musste ich erst ein bisschen drüber nachdenken. Wir waren auf dem Weg zu einem Wolfgang Moser-Seminar und ich konnte dann glücklich danach antworten, das, was der gemacht hat, so ist gutes Seminar. Also Wolfgangs Seminar fand ich grandios. Und also, ich konnte dann auch benennen, why, und mich würde interessieren, was findest du?
Grundsätzlich hängt es von der Person ab. Wenn da jemand steht, der die genialsten Ideen hat, denen ich sogar was abgewinnen kann, aber ich das Gefühl habe, das ist ein riesen Arschloch. Selbst wenn ich diesen Eindruck da gewinne, dann ist das für mich ein scheiß Seminar.
Mhm.
Also das ist auch nochmal ein großer Aspekt. Man könnte es Haltung nennen, die dahinter steckt, aber ich will da nicht zu sehr drauf eingehen. Das ist ein sehr großes und breites Thema.
Also machst du das persönlich abhängig von der...
Das ist ein Aspekt. Also es gibt dann auch Grenzen, wenn ich denke, der ist ein bisschen unsympathisch, aber es ist eine gute Idee. Ne? Aber also jetzt mal extrem gesprochen.
Mhm.
Das heißt, das muss ein cooler Typ sein. Und Wolfgang Moser ist ein gutes Beispiel. Das ist ein Zauberer, der einfach ein unheimliches Fachwissen hat, der unheimlich durchdacht an Dinge rangeht. Und da gibt es mehrere von. Ein Axel Hecklau-Seminar macht auch Spaß. Der hat natürlich viele Tricks, die er selbst entwickelt hat. Aber da steckt so viel Gedanken. Du hast ja auch letztens mit Axel in Berlin gesprochen. Da steckt halt dann viel dahinter. Und der kann dir zu einem bestimmten Thema einfach so viel noch dazugeben. Und du merkst, okay, da hat er sich ganz schön reingedacht. Und das ist viel wert. Weil das kann ich auf die Art und Weise nicht. Ich bin auf die Literatur von anderen angewiesen, wenn es dann um diese Detailsteps geht.
Okay, du sagtest jetzt in dem Zusammenhang mit einem Seminar von Axel Hecklau macht Spaß. Ja. Was interessant ist, weil muss ein gutes Seminar Spaß machen und unterhaltsam sein?
Es ist eine Definitionssache. Für mich ist das Seminar auch eine Art von Präsentation, von Show. Das darf schon interessant sein und irgendwie unterhaltsam sein und Spaß machen. Wenn es das nicht ist, macht es für mich, selbst wenn es gute Inhalte sind, automatisch nicht ganz so gut, wie wenn das gleiche Seminar sehr unterhaltsam war.
Okay, aber es ist ja doch eher zu vergleichen mit einem Fachvortrag und nicht mit einer Show. Oder andersrum.
Ist es das? Weiß ich nicht.
Also ich würde sagen, ja.
Nicht jedes Seminar ist ein Fachvortrag, würde ich mal behaupten.
Und das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt.
Und wenn jetzt da einer steht und stur so eine PowerPoint-Präsentation durchgeht, dann gehe ich wahrscheinlich raus. Ich
plädiere nämlich stark für mehr PowerPoint-Präsentationen in Zauberseminaren. Das würde denen sehr gut tun, ja.
Aber nicht jeder, also da setzt voraus, und das können tatsächlich die allerwenigsten, ich sag mal, von 100 PowerPoint-Präsentationen, die ich gesehen habe, einfach um Scale zu haben, waren 98 totale Grütze. Also ich habe das Gefühl, und die meisten waren in der Schulzeit und im Studium, und natürlich haben die Leute nie gelernt, eine vernünftige PowerPoint oder eine interessante Präsentation zu machen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ob mit oder ohne Präsentation, wenn das alles ein bisschen trocken ist, dann habe ich da keinen Spaß dran.
Ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Ein gutes Seminar, also ist auch schön, wenn es Spaß macht, aber du musst ja in erster Linie aus meiner Sicht beim Seminar was lernen. Und klar sollte man Lernen mit Spaß eng verknüpfen. Je mehr Spaß du hast, desto mehr lernst du auch. Klar, natürlich. Sonst sind wir in der Schule und da wollen wir auch nicht hin. Aber Spaß ist doch nicht das oberste Credo in einem Seminar.
Nein, aber wenn du mich fragst, was ein gutes Seminar ausmacht?
Dann, dass Spaß macht.
Nee, das ist also, ich setze da, dass der Inhalt gut ist, voraus.
Mhm.
Dann ist aber noch wichtig, und das unterscheidet von einem guten Seminar, von einem sehr guten Seminar, dass es halt irgendwie gewissen interessanten Aspekte hat. Es muss nicht immer Spaß sein, es muss nicht immer witzig sein, aber es muss irgendwie eine Form von Unterhaltsamkeit oder eine Struktur haben. Wir sind Zauberer, unser Job ist es, eine Show zu machen. Da kann man doch mal ein fucking Seminar interessant präsentieren.
Die Struktur ist tatsächlich da ein sehr interessantes Stichwort. Ich habe das Gefühl, dass viele Zauberer keine Struktur in den Seminaren haben, die sie machen. Es gibt aber auch sehr viele verschiedene Seminartypen. Aber ich habe ein paar Seminare gesehen, wo Leute dann vorne standen und sagten, ja, wir gucken jetzt mal, worüber wir reden. Und viele schaffen das dann auch, das gut zu machen und aus der Lameng zu reden. Es kommt ein bisschen auf die Größe an. Ein Seminar vor 10 Leuten, da da kannst du dir durchaus erlauben zu sagen, was interessiert denn euch, was wollt ihr sehen? Ein Seminar vor 100 oder 200 Leuten finde ich es ein bisschen schwieriger zu sagen, ey, sagt mir doch mal, was ihr sehen wollt. Weil da finde ich es schon schön, wenn derjenige, der vorne steht, das ein bisschen vorbereitet hätte. Meistens hat man es auch und man sagt halt, wir gucken mal, was kommt. Aber da habe ich besonders in Blackpool ganz viel Spannendes und Gruseliges gesehen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass PowerPoint-Präsentationen Vorträge besser machen.
Also ein Beispiel. Ich erzähle dir vom Zweiten Weltkrieg und erzähle, der fing 1938 an, hörte 1995 auf. Und dann taucht hinten auf der PowerPoint-Präsentation... 1945.
Das ist ja heftig lang.
Ja, ja. Ja. Länger als der 30-jährige Krieg. Wie lang ging der nochmal?
30 Jahre.
Ich glaube auch. Jetzt habe ich mich selbst rausgebracht mit so einem schlechten Gag.
Du erzählst mir...
Ach so, genau, ich erzähle von... Und dann taucht hinten auf der PowerPoint-Präsentation auf, der Zweite Weltkrieg ging von 1938 bis 1945. Ich denke mir, gut, dass du diese Präsentation vorbereitet hast. Daumen hoch. Weißt du, also das ist... Ich bin dafür, wenn man ein Beispiel hat, wenn es nötig ist, Videos, Bilder zu zeigen oder ein Zitat einzublenden und darauf einzugehen, aber dann nochmal zusammenfassen im Hintergrund, ey, nee.
Ich finde das essentiell.
Warum?
Naja, weil du sonst doch überhaupt nichts draus mitnimmst. Du musst doch ganz klar sagen, am Anfang, was dich erwartet, weswegen du mir deine Zeit geben musst und mir zuhören musst. Das musst du ja in der Show auch mehr oder weniger machen. Du musst es nur nicht so explizit benennen.
Sollten wir so eine Show mit einer PowerPoint-Präsentation machen? Da verschwindet eine Karte, hinten steht da, die Karte ist verschwunden. Dann müssen wir es nicht mehr die ganze Zeit erklären, was wir machen. So, ich lasse jetzt die Karte verschwinden und vielleicht macht man beides. So, ich lasse jetzt die Karte verschwinden. Die Karte verschwindet und hinten auf der PowerPoint-Präsentation taucht auf, die Karte ist verschwunden. By the way.
Ja. Solltet ihr das nicht bemerkt haben.
Aber also das ist natürlich sehr zugespitzt. Aber ich glaube, es hängt auch daran, jeder lernt auch anders. Mich lenkt das ab, wenn ein Bildschirm läuft und dann kann ich nicht mehr richtig zuhören.
Ja, gut,
dann lese ich und krieg nicht mit, was er sagt.
Ja, aber du musst, nee, aber das ist ja dann auch ein Beispiel für eine schlechte PowerPoint. Eine schlechte PowerPoint heißt, du liest und hörst mir nicht zu. Eine gute sagt, da ist die Visual, jetzt hörst du mir zu, jetzt beziehe ich mich. Also die PowerPoint lenkt dich nie ab, wenn sie richtig eingesetzt ist. Nie.
Aber dann ist es halt ein guter Präsentator und dann kann er das mit oder ohne PowerPoint machen.
Ja, aber die PowerPoint hilft einem guten Präsentator noch mehr als einem schlechten, würde ich behaupten. Und einem schlechten hilft sie ja auch schon. Also, wobei das auch kein allgemeines Credo ist. Aber ich will darauf hinaus, dass wenn du vorher weißt, was dich erwartet, du vielleicht mal auch durch eine langweilige Stelle durchhältst, um danach eventuell noch was Spannendes zu sehen. Aber die meisten Zauberseminare sind absolute Blackboxes. Da geht's dann einfach los und du weißt gar nicht, wo die Reise hingeht und worum es gehen wird. Und dann siehst du dir eine Stunde irgendein Zeug an und denkst dir, ah, das war es jetzt echt nicht wert, da sitzen zu bleiben. Witzig.
Das schneide ich raus. Aber da sind wir wieder bei meinem Ausgangspunkt. Warum macht er das? Was ist das für ein Typ? So, wenn das jemand ist, der das macht, das ist ja dieses alte Saying, sagt man Englisch, die alte Redewendung. Wenn sein Beruf nichts wird, wird Lehrer. Also der unterrichtet dann den Beruf, mit dem er selbst nicht erfolgreich ist. Und da gibt es viele Ausnahmen, es gibt viele tolle Seminare, aber oft auch Teile, die dieses Beispiel bestätigen.
Aber Seminare würde ich gar nicht als Lehrer sehen. Jemand, der ein Seminar hält, ist kein Lehrer, sondern eher halt jemand, der einen Fachvortrag halten sollte. Also da gehe ich mit meiner anderen Profession ran, wo ich ja...
Ja, aber weißt du, das stört sich jetzt auf das Wort Lehrer, aber die Aussage bleibt ja die gleiche.
Nee.
Doch.
Nee, weil
der kriegt keine Shows gebucht und füttert sein. Das sind ja nicht alle, aber die schlechten. Davon, natürlich, da gibt es einige.
Ja, gibt es
einige. Ich nenne jetzt keine Namen, aber das ist, kannst du nicht absprechen, dass die nicht gibt.
Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht.
Schwung wir mal zurück.
Nein, ich habe abgesprochen, dass alle, die Seminare geben, gescheitert sind, weil wer nichts wird, wird Lehrer.
Ja, aber das habe ich ja nicht gesagt.
Das war dein Ausgangspunkt. Natürlich hast du das gesagt, sonst würde mich das ja nicht so triggern.
Ja, aber ich habe ja nicht gesagt alle. Ich habe gesagt bewusst, habe ich ja ganz am Anfang differenziert. Es gibt einige, die das nicht so gut machen und da kommt diese Redewendung ins Spiel.
Ah ja, verstehe.
Trifft nicht auf alle zu, natürlich nicht. Jetzt habe ich es dreimal gesagt.
Okay, aber weil gerade jemand, der ein Seminar gibt, sollte doch in irgendeinem gewissen Punkt Expertise haben, weswegen er das Seminar gibt.
Ja.
So, was heißt eigentlich, sollten alle Seminare doch großartig sein? Jetzt musst du die Expertise natürlich auch vermitteln können. Du musst es aufbereiten, dich vorbereiten und auch so vermitteln,
Ja, aber da kommt ja wieder der Faktor ins Spiel, dass nicht alle die Expertise haben, trotzdem Seminare geben.
Hi.
Ja, ja. Ich habe noch keins gegeben. Stand heute.
Ja, ist spannend, weil es sind ja auch nicht alle Fachvorträge auf irgendeiner wissenschaftlichen Konferenz top. Da ist ja auch ganz viel Quatsch dabei und ganz viel Müll. Also da ist ja so viel langweiliges Zeug dabei.
Der einzige Unterschied da ist, da hast du dann vielleicht einen Zahnarzt, der dir über Wurzelbehandlungen was erzählt, ganz plump gesagt. Aber wenn du einen Zauberer hast, der vermitteln will, wie du kreativ arbeitest und Sachen richtig präsentierst, und davon gibt es viele Seminare, und diese Seminare sehr langweilig sind und du denkst, das hättest du aber mal kreativer ausarbeiten können und besser präsentieren können, dann schafft er es nicht, seine Expertise zu backen. Hm. Auf die beziehe ich mich. Und wie gesagt, es gibt verdammt viele gute, ich habe tolle Seminare gesehen, teilweise fachfremde Seminare im Zaubern, wo ich sage, werde ich nie was mitmachen. Trotzdem hat mich inspiriert mich dann ein Manipulationsseminar von Miles Bidwell, der einfach davon erzählt, wie er sich Techniken erarbeitet. Und der ist ein anderes Niveau. Und vielleicht kann ich da und da was rausziehen.
Hast du das hier in Köln gesehen?
Ja.
Ah ja.
Oh, war richtig gut.
Ja.
Da sehe ich einfach nur den Unterschied. Wie sind wir da jetzt? Was war die Frage?
Was für dich ein gutes Seminar ausmacht?
Ja,
das. Weil für mich macht das, genau das. Ich fand das in Blackpool so nervig, dass so viel parallel war. Und ich hätte mir sehr gerne ein Abstract gewünscht. Das ist eine kurze Zusammenfassung, darüber werde ich reden. Und das zeugt dir davon, dass du dich damit beschäftigt hast, dass du halt vorher weißt, worüber du reden wirst. Was heißt, das ist schon mal der erste Schritt, dass dein Seminar besser wird. Wenn du eine Zusammenfassung geben kannst, was passieren wird. Das ist schon mal der erste Schritt zu einem besseren Seminar. So, und dann finde ich eine Outline wichtig. Wir machen das, das, dann und das und das. Und wenn da noch Zeit ist, machen wir das. Dass ich genau weiß, okay, ab der Hälfte kann ich gehen. Bumm. Oder ich bleibe bis zum Ende und gehe nicht ab dem zweiten Trick, obwohl der zweite Trick Käse war. Weil das ist ganz oft in Seminaren so, dass sie eine typische Showmuster haben. Es fängt gut an, lässt sehr stark nach und du weißt dann nicht, was kommt.
Hm.
Und dann finde ich eine Zusammenfassung echt nicht unnötig. Ich finde das sehr praktisch.
Ist das jetzt, wenn wir das auf den Kongress beziehen, wo du warst, ist das so eine Fear of Missing Out oder ganz wertfrei gefragt, weil du kannst ja nicht am Tag 10 Seminare sehen und überall gleich aufmerksam die wichtigen Sachen behalten, die für dich wichtig sind. Also könnte ich nicht. Vielleicht kannst du das, sorry, falsch
doch,
formuliert.
Doch, das kannst du schon. Also
ich kann es nicht, definitiv. 100%, 200%.
Ja, ich kann das schon. Deswegen sage ich, kannst du schon.
Ich kann das nicht.
Es bezieht doch nicht immer alles auf dich.
Wenn du sagst. Natürlich.
Aber ich bin Rheinländer. Ich sag du zu jedem, obwohl ich mich meine.
Und du sagst auch Tisch statt Tisch, ne?
Man kann das. Jetzt tu mir mal noch was von dem. Nein, danke. War eher, ich wollte das Tu-Wort irgendwo einbinden in den. Also ich würde von mir behaupten, dass ich das schon relativ gut kann, mehreren Seminaren zu folgen am Tag. Also auch ne, 8 Stunden aufmerksam.
Also ich
aufnehmen.
Ich habe mal ein Beispiel, das haben wir auch empfohlen, der John Cleese-Vortrag über Kreativität, den ich wirklich richtig gut finde. Ist ein Fachvortrag zu einem bestimmten Thema vor einem Fachpublikum in dem Fall. Der ist bei YouTube zu sehen, das ist in unserer YouTube-Playlist, da gibt es auch ein Buch, ein ganz dünnes, kleines zu, wo das nochmal schriftlich zusammengefasst ist. Diesen Vortrag habe ich ungelogen 20, 30 Mal gesehen und fange gerade an zu verstehen und bin in der Lage umzusetzen, was ich davon gut finde. Mhm. Natürlich habe ich es beim ersten Mal gemerkt, okay, da ist was dran. Aber etwas wirklich zu verstehen und wenn du dann so viel Input an einem Tag hast, habe ich halt Angst, auch zu verpassen, was wirklich wichtig für mich ist, weil ich diese Angst habe, irgendwas zu verpassen. Deshalb bin ich inzwischen an dem Punkt und ich war vor 5, 6 Jahren genauso, das stelle ich dir nicht, aber das könnte man da rein interpretieren, dass man halt alles mitnehmen wollte, sich jeden Scheiß gekauft hat, alles aufgehoben hat. Und jetzt versuche ich mich so ein bisschen zu fokussieren, einfach um meiner selbst willen. Mhm. Was ist mir wichtig? Wem kann ich folgen? Und dann schaue ich mir das auch öfters an. Also ja.
Dazu noch 2 Punkte. Ich glaube, der Vortrag, der auch in dem Buch niedergeschrieben ist, der ist nicht in unserer Playlist. Ich glaube, in unserer Playlist ist der über Creativity Management, was das ein anderer ist, aber ist sehr ähnlich.
Das ist der Vortrag für Manager gehalten, ja.
Ja, genau.
Aber es sind die gleichen Inhalte, die gleichen Recherchen, auf die das zurückgeht.
In dem anderen sind mehr Witze eingebaut.
In dem Vortrag sind mehr Witze eingebaut.
Ja. Sehr zu empfehlen. Und das Zweite, vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber durch das recht langgezogene Studium, wo du ja eigentlich nichts anderes machst, als den ganzen Tag Vorlesungen zu folgen, kriegst du ja schon auch so einen selektiven Filter. Natürlich kannst du dich alles aufnehmen, aber du schreibst halt viel mit. Und dann setzt du dich danach dahin und gehst die Notizen durch, sodass du das mitnimmst, was für dich wichtig war.
Ja, da sind halt Leute unterschiedlich. Und ich habe auch anders studiert. Ich hatte ja Akademieprinzip. Das heißt, wir hatten 3-4 Wochen, einen Dozenten von morgens bis abends, ein Thema. Dann die Klausur dazu. Was für mich heißt, ich schreibe gar nichts mit. Ich höre einfach zu und schreibe dann die Klausur. Und das funktioniert für mich so. Wenn mich was interessiert, ich habe Gott sei Dank Fach studiert, das mich sehr interessiert, dann kann ich zuhören und das erfassen. Und wenn ich was nicht verstanden habe, frage ich nach 3-4 Tage später nochmal und hab's dann.
Klar.
Notizen lese ich mir leider, leider, leider selten durch.
Sehr töricht.
Ja, aber was kommt drauf an, ne? Zaubernotizen würde ich gerne öfters lesen. Alte Studiennotizen würde ich mir jetzt nicht mehr anschauen.
Ja, kommt drauf an, was du mit diesem Wissen erreichen willst. Also du vergisst ja innerhalb der 3 Tage 80% deines angesammelten Wissens. Das ist diese klassische Vergessenskurve.
Also kann sein, aber es ist ja auch gut so. Und bleibt vielleicht das Wichtige, was man selbst für wichtig hält, übrig.
Wenn wir nicht so viel vergessen, wären wir schlauer, ne? Aber wir lernen ja auch Neues, tagtäglich, immer wieder.
Ja. Was mich mal interessieren würde, ich meine, wir haben so lange Pause gemacht. Ich glaube, das war so, das habe ich ganz oft so innerlich, wenn etwas einen Riesenhype hat und über Corona und auch darüber hinaus und jetzt immer noch hat dieses Podcast-Thema so einen Riesenhype und ich sträube mich dann innerlich immer so ein bisschen dagegen weiterzumachen, weil ich mir denke, nee. Aber eigentlich macht das schon Spaß und solange das ein paar Leute hören, ist das ja eine gute Sache. Mich würde nur mal interessieren, das könnt ihr auch gerne reinschreiben. Welche Inhalte interessieren euch? Wir haben uns jetzt hier so ein bisschen, ich will nicht sagen gekabbelt, aber wir haben intensiv über Seminare gesprochen oder was wir davon erwarten, was ein gutes Seminar ist und sind natürlich nicht zu einem finalen Ergebnis gekommen. Jetzt die Frage, interessiert euch das, wenn wir über Zauberseminare reden? Weil wenn jetzt angenommen nicht Zauberer sitzt da und hört zu, es würde mich einfach mal interessieren, schreibt uns gerne auf Zauberei und Bier, schreibt uns gerne eine E-Mail an tobispizza65@gmail.com.
Oh, das muss ich mal dringend abhören. Ja. Oh Gott, da muss ich mal reinschauen.
Wir hatten eine kleine Pause. Leer das Postfach, dass wieder E-Mails ankommen können.
Vielleicht sind ein paar Pizza-Fotos angekommen.
Ja. Tjark hat mir vorhin geschrieben, ob ich ihm ein Pizzarezept geben kann. Das schicke ich dir gerne, das Pizzarezept. Ist aber von meinem Vater, muss ich dazu sagen. Das ist nicht von mir. Das ist wie in der Zauberei, alles nur geklaut. Zu 90%. Ist doch so, oder?
Ja, Zauberer hassen diesen Trick.
Zauberer hassen diesen Trick. Schöner Podcast-Titel eigentlich. So nennen wir die nächste Folge,
mal,
oder?
Zauberer hassen diesen Trick, ja. Da müssen wir aber dann die Leute aus Holland einladen. Da müssen wir mal
eigentlich eine große Runde machen. Ja. Das Problem ist, wenn man so ab drei Gäste wird es ein bisschen zu viel, finde ich.
Ach, man muss das nur entsprechend moderieren, oder?
Das sage ich dann auch immer und denke mir, was redest du denn da?
vielleicht können wir das einfach nicht ordentlich, aber...
Ja, Feedback ist uns auf jeden Fall wichtig, wenn ihr unsere private Nummer habt. Schreibt uns privat. Ich habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben vorhin. Wir haben ja gesagt, wir haben zusammen leckere Burger gemacht gerade. Es ist so praktisch, wenn man untereinander wohnt und so viel zusammen arbeitet und sich noch so halbwegs versteht. Wobei, du hast mir letztens die Frage noch gestellt, also wenn wir das jetzt so weitermachen, meinst du, das wird irgendwann wie so ein altes Ehepaar bei uns? Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, da sind wir schon angekommen.
Das ist schon längst
so, ne? Also jetzt bei den Bonner Zauberwochen wurde uns ja ein paar Mal gespiegelt, über was für belanglose Dinge wir total ernst mit total viel Pathos diskutiert haben und auch keiner nachlassen kann, beide das letzte Wort haben wollen. Auch beide glauben, dass sie recht haben und es eigentlich vollkommen egal ist. Also so ein richtiges altes Ehepaar. Wenn meine Mutter irgendwas sagt, mein Vater in der Küche nur sitzt und die Augen verdreht, so nach dem Motto, oh, Birgit, so fühle ich mich manchmal, aber kommen wir mit klar, oder?
Aber ein paar Dingen sind wir uns einig. Wir sind beide sauer, wenn unser Essen, was verkalt ist, aber eigentlich noch für später bedacht war, weggeworfen
wird. Ja.
Da sind wir beide
genauso. Die grundsätzliche Haltung ist auch die gleiche. Wenn wir über Politik diskutieren, geht es um so marginale Sachen. Und man lässt sich natürlich auch gerne provozieren, wenn der andere provokante Aussagen raushaut und greift das auf. Wir haben Burger gegessen, ich bin runtergegangen, dachte, ich notiere mir mal was. Ich habe aufgeschrieben, Folge 50, Neujahrsansprache Part 3, weil es unsere dritte Neujahrsansprache ist. Immer die erste Folge im Jahr heißt Neujahrsansprache. Gut, jetzt haben wir März, aber beschwert euch nicht, hier ist eine Folge.
Die nächste kommt auch bestimmt regelmäßig bald in Abständen.
Ich bin vor 3 Monaten umgezogen und meine ganzen Zaubersachen sitzen im Großteil noch in Kartons. Und ich habe in meiner Wohnung gerade, ich wollte mir noch ein schönes Regal holen, aber ne, wenn man viel Geld für Möbel ausgibt, will man sich das auch gut überlegt haben. Und hier steht Requisiten ausräumen, Umzug. Ich habe dann vorhin in dieses Billigregal angefangen, Sachen auszuräumen. Und erst war ich so richtig motiviert und stell das da rein und sehe, was ich hier noch habe. Oh krass, den habe ich mit 15 gezeigt, den Trick. Und leg das so rein und stell irgendwann fest, dass dieses Regal voll ist und ich 1,5 Kartons ausgepackt habe von 7. Und das hat mich so frustriert, wie viel da noch zu tun ist. Da habe ich erstmal Müllsack dazugestellt, habe gesagt, alles, was ich nicht mehr brauche, wird jetzt weggehauen. Und dann hast du ja noch gesagt, so, pack das doch in den Karton, schreib ein Datum drauf, wenn das nach einem Jahr nichts gebraucht hast, dann schmeiß es weg. Und ich meine so, ja, aber die Sachen liegen seit 7 Jahren in meinem Schrank ungenutzt zugestaubt rum. Ich glaube, dieser Punkt ist vorbei. Das hat mich heute beschäftigt. Und da nur das Thema, es ist krass, was wir für Zeug ansammeln, oder?
Absolut.
Ich schaue mich mal um.
Ja.
Das hier sah vorhin noch anders aus, Leute.
Das ist jetzt da.
In einem Karton.
Ja, dazu noch ein interessanter Punkt. Das war das Credo des, der, unser Kollege Zantak, Dietmar Mittler, ist ja letztes Jahr verstorben. Und der Ortszirkel hat sich dann auch dankenswerterweise, Ingo und Albin haben sich dem Nachlass ein bisschen angenommen, das verkauft, sodass noch ein bisschen Geld zusammenkommt. Und da war das Credo auch, boy, kauf weniger Zeug, Leute. Also ihr macht es euren Nachfahren echt einfach, wenn ihr nicht so viel Zeug kauft. Es ist so schwierig, es ist so viel Zeug.
Dazu eine Frage und dann kann ich die perfekte Klammer zum Ende der Folge schließen. Wie viele Pakete Zauberrequisiten oder Zauber-related Sachen sind in den letzten 10 Tagen bei dir angekommen?
Da will ich nicht drauf antworten.
Unsere erste Folge hieß, wenn alte Zauberer sterben, und da schließt sich der Kreis, das ist eine never-ending Story, was wir für einen Kram ansammeln. Das sind tolle Requisiten, das sind tolle Bücher. Es ist aber auch viel Mist. Und wir sind alle tief drin, so kleine Messies, und können diese Dinge nicht loslassen. Und vielleicht ist das ein gutes Motto bis zur nächsten Folge, dass wir mal ein bisschen lernen, loszulassen, wenn es um Müll geht.
Oder wir nutzen alles, was wir haben.
Direkt widersprochen.
Oder wir machen eine Show, wo wir alles einmal nutzen, was wir haben. Weil wir haben es ja gekauft aus irgendeinem Grund.
Viele Sachen habe ich auch geschenkt gekriegt und viele Sachen. Ich habe noch so, Schaumstoff, aus dem ich Bananen schneiden wollte. Seit 6, 7 Jahren.
Alles einmal nutzen. Und was nicht genutzt wird, kommt sofort weg. Weil dafür gibt es keine Verwendung. Aber was für eine Scheißshow das wäre, wenn wir alles zeigen würden, was wir besitzen. Eine
richtige Shitshow. Wir können mal einen Live-Podcast hier machen aus dem Zimmer. Stellen wir 2 Kameras auf und gehen mal den ganzen Scheiß durch. Und ihr könnt dann bewerten, heben wir das auf oder nicht.
Ach geil, machen wir eine 24-7-Show von all dem Zeug, was wir in den
Zimmern
haben.
Übertreib nicht. Übertreib nicht.
Das wird hier eine Woche. Eine Woche wird das hier laufen. Einen Monat.
Aber wenn wir 24 Stunden durchstreamen.
24 Stunden.
Das wäre tatsächlich, oder? Man fängt mit 12 an, aber 24 wäre schon witzig.
Und dann zeigen wir all die Tricks, die wir in unseren Kisten haben, oder Requisiten und nicht die Tricks, sondern zeigen wir alles einmal, was wir haben.
Ich glaube, deine Mitbewohnerin / Freundin kriegt die Krise, aber das ziehen wir einfach durch, oder?
Machen wir.
Die schicken wir weg,
irgendwie mit Freunden.
Ja, genau. Dann, bist du ja nicht mit im Urlaub?
Nee, nicht dem. Die ist jetzt im April einmal weg. Da können wir es machen.
Machen wir, okay.
After Oster.
Nach Ostern, 24 Stunden. Mal gucken, wir müssen mal Terminkalender checken, erstmal die Folge fertig machen. Wenn ihr das hier hört, sollte Ostern sein. Das sage ich, um mir ein bisschen Druck zu machen. Wir haben jetzt knapp eine Woche, ein bisschen weniger vor Ostern. Ja. Und danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen. Gibt uns
sag doch noch das Jahr dazu, das macht es spannend.
Es ist 2024. Excuse me, wir haben 2024. Das klippe ich auch aus und werde damit berühmt. So, hast du noch irgendwas zu sagen, Tobi?
Ja, ein Abschlusszitat aus dem Ben-Hart-Seminar, der sehr schön, wie ich fand, meinte, als Ende, als Credo: Alle eure Lehrer waren falsch über euch. Also, all teachers were wrong about you. All teachers were wrong about you. Und das fand ich sehr schön, weil jeder Lehrer hatte ja ein gewisses Bild von dir, als du Schüler warst, und hat sich bestimmt vorgestellt, wie dieser Mensch als Erwachsener wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch in keinem Ansatz auch nur einem dieser Bilder wirklich entspricht.
Das ist interessant. Ich werde mal meinem alten Lehrer schreiben. Und dann können wir das nächste Woche aufgreifen, die Frage. Jetzt erstmal, macht euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.